Herzlich willkommen zum Podcast Sportseele. Herzlich willkommen zu einer neuen Interview-Episode. Mein heutiger Gast ist Kira Walkenhorst. Sie ist Profi-Beachvolleyballerin, hat schon deutsche Meisterschaft gewonnen, mehrere Europameisterinnen geworden, Weltmeisterin und Olympiasiegerin. Sie wurde im Duo Ludwig Walkenhorst, hat da sehr, sehr viel erreicht in dem Duo. Und sie haben auch eine Dokumentation auf dem Weg zum Olympiagold, die auf Amazon Prime zu sehen ist. Und ja, tatsächlich auf dem Weg hat sie auch viele Verletzungen und Rückschläge bekommen, wie Kreuzbandriss, Meniskus, Schulter, Innenband- und Hüft-OPs sowie auch pfeifisches Drüsenfieber. Aber sie ist heute immer noch sportlich auf Wettkämpfen unterwegs und ebenfalls als Speakerin mit den Themen Motivation, Gesundheit und LGBTQ. Kira, schön, dass du da bist.
Ich freue mich, vielen Dank.
Bevor wir in die Themen loslegen und heute über wichtige Themen auch sprechen, rund um deinen Sport, rund um den Leistungssport generell, du hast jetzt nochmal die Möglichkeit, ganz kurz dich selbst bei den Zuschauern vorzustellen, anhand kurzer Lebensstationen gerne, um halt auch zu zeigen, wer dieser Mensch, der gerade hier vor mir ist, hinter diesen Titeln oder auch Beschreibungen ist, die ich eben zu Anfangs erwähnt habe und wie du auch zu dem gekommen bist, was du auch heute machst.
Ja, sehr gerne. Also es ist natürlich immer toll, die Erfolge zu hören, auch wie du es vorgestellt hast. Freue ich mich immer wieder drüber, was man irgendwie doch geschafft hat sportlich. Ich habe damals schon mit 5 Jahren angefangen, Volleyball zu spielen, erst in der Halle, bin dann 12, 13 Jahren habe ich voll auf die Karte Beachvolleyball gesetzt und wollte da erfolgreich durchstarten, was mir auch sehr gut gelungen ist. Wie du meintest, hatte ich schon viel Verletzungsprobleme, Krankheitsphasen immer dabei, dass ich doch immer wieder Rückschläge erleiden musste, beziehungsweise auch im Team irgendwie durchstehen mussten, was uns aber doch immer wieder mehr zusammengeschweißt hat und uns, glaube ich, noch stärker gemacht hat letztendlich, sodass wir dann auch wirklich die ganz großen Erfolge feiern konnten. Und ja, mittlerweile bin ich Mama von Drillingen, die mich auf Trab halten, was auf jeden Fall gerade mit im Vordergrund steht, und bin körperlich durch gute Ärzte, gute Therapeuten doch immer noch so fit, dass ich meinen Sport, mein Hobby, meine Leidenschaft noch weiter ausüben kann. Und das steht jetzt immer noch auf dem Plan. Auch jetzt im nächsten Jahr werde ich mit Isabel Schneider zusammen spielen. Wir werden so ein bisschen ein Nachwuchsprogramm mitführen. Also wir werden zusammen spielen, uns aber doch auch immer mal wieder trennen, um dann unsere Erfahrungen an den Nachwuchs weiterzugeben. Und ja, auf das freue ich mich auf jeden Fall.
Schön. Schön, das hört sich toll an. Und ja, du hast schon einige Sachen vorgenommen, die wir heute auch nochmal ein bisschen besprechen werden. Fangen wir doch einfach mal mit dem Wichtigsten und Schönsten, glaube ich, auf dieser Welt an. 3 Kinder hast du erwähnt, Drillinge. Das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung. Wie schaffst du es denn, einfach mal den Alltag zwischen Familie, Sport und Arbeit auch zu regeln in dem Fall?
Ist auf jeden Fall nicht langweilig, das stimmt. Drillinge, ich muss sagen, die ersten 1,5 Jahre waren schon echt knackig. Also das war schon wirklich mit kompletten Schlafentzug und irgendwie erstmal zusammenwursteln. Man hat gerade das erste Kind irgendwie fertig gemacht, gefüttert, gewickelt, wie auch immer. War dann mit allen dreien durch, dann ging es irgendwie schon beim ersten wieder von vorne los. Das war schon wirklich knackig, wo wir sehr froh darüber waren, dass wir da viel Unterstützung von unseren Eltern hatten, die uns da einfach mit die Arme gegriffen haben, weil es doch irgendwie ein paar Hände zu wenig waren sonst zu Hause.
Ja.
Mittlerweile ist es aber deutlich, deutlich entspannter. Sie sind selbstständiger, sind jetzt 5 Jahre alt geworden, haben natürlich auch alle ihren eigenen Kopf und eigenen Willen. Und somit wird es auf jeden Fall immer noch nicht langweilig, aber mit einer guten Orga kriegt man das alles mittlerweile ganz gut hin. Also so, dass wir trotzdem unseren Alltag, unseren Beruf weiter ausüben können. Und ich habe immer noch das Privileg, dass ich bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe unterstützt werde, also dass auch immer noch Beachvolleyball mein Hauptberuf ist und ich somit dann auch die Zeit, wenn die Kinder in der Kita sind oder anders weiter versorgt sind, dass ich da mich wirklich voll auf den Sport weiter konzentrieren kann.
Ja, das ist, glaube ich, wichtig, auch einfach eine Sicherheit und Förderung zu haben für den Kopf, vor allem auch, und genau für den Kopf, den werden wir heute auch nochmal ein bisschen beleuchten, wie wichtig der vielleicht auch ist im Sport generell. Aber bevor wir das machen, gehen wir nochmal auf deinen Sport, das Beachvolleyball-Spielen, nochmal ein. Erzähl uns doch gern mal, wie sieht denn so eine klassische Arbeitswoche denn als Profi-Beachvolleyballerin aus? Vielleicht auch jetzt in der kalten Jahreszeit oder vielleicht auch dann, wenn es wieder wärmer wird, klar, dann auch mit Wettkämpfen. Ja, welche Trainingsinhalte gibt es da? Wie wird vielleicht auch auf Ernährung bei dir geachtet im Team und weitere einfach sportspezifische Dinge?
Also tatsächlich ist Beachvolleyball ist ja schon eine Spielsportart, wo also natürlich die kleinste Teamsportart, die es gibt, mit zwei Spielerinnen, die sehr frei gestaltbar ist. Also es ist nicht so, wie wenn man jetzt als Fußballer in einem Verein unterschreibt, dass man dann den Trainer vor die Nase gesetzt bekommt, man gesagt bekommt, wir treffen uns dann und dann und von dann und dann zu dem Spiel. Kriegen die Trikots irgendwo hingebracht. Das ist im Beachvolleyball alles nicht so. Das ist schon so, dass man sich selber im Team erstmal findet. Das heißt, ich habe mich damals mit Laura, jetzt mit Isa, jeweils selber intern gefunden, haben gesprochen, wie sind die Ziele, was stellt man sich vor, was will man erreichen, und sucht man sich eine Partnerin aus, mit der man dann, wie mit Laura damals, dann gesagt hat, okay, wir wollen die nächsten 4 Jahre bis Olympia 2016 auf jeden Fall zusammenspielen. Haben uns da dann ja committed für und sind dann auf die Suche gegangen, haben uns einen Trainer ausgesucht, haben uns letztendlich nachher ein Trainerteam gesucht, was zu uns passt, mit dem wir voll vertrauen können, und da wissen, da ist sehr viel Wissen hinter, ein guter Plan hinter, und damit fühlen wir uns wohl und den Weg wollen wir zusammen gehen. Haben uns dann über die Jahre auch immer weiter vergrößert, haben natürlich eine medizinische Abteilung, die für mich auch sehr wichtig war, ins Boot geholt. Wir hatten eine Sportpsychologin mit an Bord recht schnell, weil wir doch gemerkt haben, dass es im Sport auch vom Kopf sehr, sehr viel abhängig ist und der mit funktionieren muss und der in verschiedenen Situationen gut miteinander gut arbeiten muss, um Drucksituationen standzuhalten. Sodass wir eine Sportpsychologin mit drin hatten. Wir hatten uns irgendwann eine Ernährungswissenschaftlerin mit reingeholt, weil natürlich auch Ernährung da ein großer Baustein ist. Haben uns da dann, quasi sehr frei wählbar ein Team zusammengestellt, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Man sucht sich im Trainerteam oder in dem Team bespricht man dann, wie man die Vorbereitungen für welche Turniere, also wenn der Turnierplan dann irgendwann steht. Früher war es immer noch so, dass von April bis Oktober ungefähr die Turniere dann auch international liefen. Mittlerweile laufen die auch über das ganze Jahr. Dass man dann im Trainerteam guckt hat, wie steuert man das, wann fährt man wo ins Trainingslager, mit welchen Teams trifft man sich da. Also da steckt ja schon sehr viel Organisationsaufgaben mit drin als Beachvolleyballer, was natürlich mehr Arbeit ist, aber auch mehr Freiheiten gibt, wie ich finde, was ich persönlich ganz schön fand einfach. Und ansonsten Trainingsinhalte mäßig, was ich jetzt schon gesagt habe, Psychologie, Ernährung war mit drin, zählte aber genauso wie Techniktraining, Athletiktraining, was da auch wirklich ein großer Bestandteil war, den wir mehrfach die Woche absolviert haben. Also normalerweise trainiert man schon so zweimal am Tag, meistens eine Ball-, eine Athletikeinheit, eine Krafteinheit, Physiotherapie-Termine fallen dann am Tag noch an, Termine mit der Sportpsychologin fallen dann zwischendurch noch an, Pressetermine, sodass so ein Tag dann trotzdem auch recht schnell, recht voll geplant war immer.
Spannend, ja, du hast jetzt sehr, sehr viele Inhalte erwähnt und das zeigt auch so eine ganze Plakette, die einfach den Sport, glaube ich, ausmacht, vor allem den Leistungssport. Und du hast es schon gesagt, also ihr habt im Team mit einer Sportpsychologin gearbeitet. Jetzt kannst du noch mal tiefer oder spezifischer in die Bedeutung von dieser mentalen Stärke und Resilienz beim Profisport eingehen, weil ich meine, du hast ja auch sehr, sehr viele Erfahrungen, wie wir anfangs mitbekommen haben, mit Verletzungen gehabt. Und das kann einen ja echt auch runterwerfen, mental. Und wie wichtig war dann diese Person der Sportpsychologin und was wurden denn auch für Inhalte besprochen oder wie laufen diese Gespräche vielleicht ab mit so einer Sportpsychologin, jetzt ganz, ganz diskret, wie du das gerne sagen möchtest?
Auf jeden Fall war es ein sehr, sehr großer Bestandteil bei uns im Team. Also auch in vielen Bereichen, wo sie uns im Team helfen konnte, aber auch persönlich helfen konnte. Also das eine hast du mit angesprochen, Verletzungen, Krankheiten, lange Ausfälle oder sowas, wie man selber damit zurechtkommt, was man trotzdem auch in dieser Zeit nutzen kann. Und ich habe viel visuelles Training dann gemacht, wenn ich gerade irgendwie wieder operiert werden musste oder so und gerade körperlich nicht auf dem Feld trainieren konnte, dass ich aber trotzdem immer wieder Wiederholungen durchgegangen bin, damit sie trotzdem von meinem Kopf her zumindest arbeiten und ich da am Ball bleibe sozusagen, auch wenn ich nicht wirklich am Ball war.
Ja.
Spannend, wir hatten aber auch viele Themen, die im Teamintern besprochen werden mussten. Also auch, ich meine, wir sind zwei Spielerinnen gewesen im Beachvolleyball, die ja eigentlich letztendlich gerade mit Laura, was so schon eher Arbeitskollegen waren, als dass wir uns irgendwie neben dem Feld wie beste Freunde verstanden haben. Wir waren aber natürlich trotzdem sehr viel unterwegs. Also so im Jahr waren es bestimmt 250 Tage, die wir zusammen durch die Welt gereist sind. Wir haben uns täglich gesehen, mehrfach zum Training. Wir haben Turniere gespielt. Wir haben auch mal nicht gut gespielt. Wir haben Spiele verloren, wo man natürlich immer wieder Drucksituationen ausgesetzt wird, wo man auch irgendwann immer mal wieder aneinander reibt oder Blicke falsch deutet oder da sind ja Frauen auch sehr sensibel oder man sich auch so einfach nicht gut fühlt. Das waren auch immer wieder Themen, die wir mit ihr besprochen haben, um zu gucken, wie wir das teamintern gut lösen. Was braucht man, wenn man es gerade nicht läuft? Wie kann der andere unterstützen? Solche Themen haben wir besprochen. Im Beachvolleyball ist es ja auch so, dass man nicht ausgewechselt werden kann. Das heißt, wenn man auf dem Spielfeld steht und gerade mal ja wirklich einen schlechten Tag hat und es nicht zusammenläuft, dass man da nicht in so eine Negativspirale reinkommt, wenn man einen Fehler gemacht hat, dass man drüber nachdenkt und dann die Nervenleitgeschwindigkeit nicht stimmt und man einen Folgefehler macht. Da waren ja viele Themen oder auch bei mir Gespräche, wo man versucht hat, Sachen zu erarbeiten, wie man aus dieser Negativspirale rauskommt, damit das nicht immer passiert oder dass man da recht schnell wieder rauskommt und nicht drin gefangen ist. Wir haben auch Sachen vorbereitet, wie dann Olympia zum Beispiel in Rio 2016, als wir dann im Finale gegen Brasilien gestanden haben und ja, das Stadion natürlich in Brasilien voll war mit den brasilianischen Fans und die ja nicht so anfeuern, wie man es vielleicht in Deutschland gewohnt ist, wo man sein Team unterstützt, sondern auch die gegnerischen Teams ausgebuht werden. Wenn man sich dann vorstellt, dass man dann irgendwie am Aufschlag steht gerade und sich versucht zu konzentrieren und da das ganze Stadion einen ausbuht, dann sind es auch Sachen, die schon mal gut sind, im Vorfeld zu besprechen, was passieren kann und wie man vielleicht den Fokus da weglenken kann, damit man sich nicht davon verunsichern lässt und seinen Aufschlag nicht mehr so gut machen kann, wie man ihn sonst machen konnte. Das waren eigentlich, eigentlich in sehr, sehr vielen Bereichen, die wir durchgegangen sind, besprochen haben, natürlich dann auch mal ein paar akute Sachen, ein paar Sachen, wenn nichts war, dass man die einfach im Vorfeld besprechen konnte, was einen alles im Laufe seiner Karriere so über den Weg kommen kann und was helfen kann.
Ja, spezifisch glaube ich aber auch, wenn ich jetzt gerade so überlege an Beachvolleyball, ich meine, ich habe ja im Sportstudium auch Beachvolleyball gespielt und wenn du dann deine zwei Gegner gegenüber hast, dann merken die ja auch, okay, bei denen ist gerade vielleicht was im Kopf am Laufen, die haben jetzt den ersten Fehler gemacht, den zweiten Fehler. Jetzt pushen wir nochmal drauf und da ist, glaube ich, nochmal viel wichtiger, wie kann ich mit mir selbst umgehen, um einfach auch dem Gegenüber zu zeigen und mir selbst aber auch zu zeigen, diese zwei Ebenen, ich bin stark und ich weiß, was ich kann und sich das selbst auch mal positiv vielleicht auch mit Selbstgesprächen hervorzurufen, das dann im Prinzip dann auch dem anderen zu zeigen, weil es ist ja in dem Fall, du hast Gegner und die sehen das auch. Und ich glaube, auf dem Level macht es auch diesen kleinen Unterschied dann auch aus, würde ich sagen, oder?
Auf jeden Fall. Also gerade auch, also der Kopf ist da schon nachher entscheidend gewesen. Auch gerade, wenn man jetzt wirklich an so die Höhepunkte denkt, Olympia, Weltmeisterschaftsfinale. Da hat man zum Beispiel bei den Brasilianerinnen schon gemerkt, dass sie einen enormen Druck hatten, den sie nicht standhalten konnten. Also die haben nicht das gespielt, was sie die Turniere oder Spiele davor schon gespielt haben, sondern da war ganz klar, dass ein brasilianisches Team die Goldmedaille mit nach Hause nehmen soll oder zu Hause behalten soll sozusagen. Und dieser Druck hat schon bei denen hervorgerufen, dass sie einfach nicht das zeigen konnten. Von daher ist es schon enorm wichtig. Ich glaube, gerade dadurch, dass man halt einfach nicht diese Auswechselspiele hat, wie in anderen Mannschaftssportarten, um dann vielleicht einer Spielerin mal zu entlasten, eine Pause zu geben oder aus der Drucksituation rauszukommen. Das muss man halt natürlich selber im Team als die zwei Spieler, die da auf dem Feld stehen, meistern, da wieder in der Druckphase selber rauszukommen.
Genau, und das, was du gerade gesagt hast mit dem Druck der Brasilianerinnen, ich habe jahrelang Fußball gespielt, musst du wissen, da kommt mir genau diese Szene von dem Halbfinale Deutschland gegen Brasilien 2014 in den Kopf. Das war, glaube ich, sehr, sehr ähnlich. Vom Druck her, eigenes Land, eigene Weltmeisterschaft, man ist im Halbfinale. Und der Druck war einfach übermäßig. Und ich glaube, das war relativ dann ähnlich. Und da sieht man auch, wie viel das ausmachen kann.
Das stimmt. Darauf wurden wir dann nach dem Finale auch sehr viel. Also auch wenn die Fans im Spiel unfair jetzt mit Ausbuhen oder wie man das bezeichnen möchte sind, muss man sagen, dass sie nach dem Spiel trotzdem alle sehr herzlich und begeistert waren. Und da haben wir auch viele uns darauf angesprochen, dass sie gerade was durchmachen, was wir vor 2 Jahren schon mal durchgemacht haben, als sie gegen Deutschland, weil wir doch recht deutlich dann im Finale gewonnen haben. Und sie hat sehr an das Fußballspiel zurückerinnert, als die deutschen Fußballer sie, ja, sehr deutlich geschlagen haben.
Ja, sehr schön. Ja, ich glaube, das Herzliche ist, glaube ich, in Südamerika echt schön von den Menschen her. Du warst ja jetzt auch auf der ganzen Welt unterwegs und ich glaube, das kann man auch echt wertschätzen, auch im Sport, vor allem im Leistungssport auch, ne?
Auf jeden Fall. Also man kommt auch schon wirklich viel umher, bereist viele Länder. Natürlich sieht man jetzt nicht immer so viel vom, macht nicht viel Sightseeing da oder so. Man ist schon mehr im Hotel, im Venue, wo dann gespielt wird oder trainiert wird. Und seine Pausen, die man dann vielleicht zwischenzeitlich mal hat, nutzt man dann natürlich wirklich, um die Regeneration zu haben und nicht irgendwie, um was Tolles noch zu sehen. Von daher, da erkennt man nicht so viel, aber natürlich kriegt man trotzdem was von dem Flair mit, von der, wie es in dem Land ist, man geht mal irgendwo essen oder sowas, dass man da trotzdem schon seine Eindrücke kriegt. Und ist auf jeden Fall schon auch schön gewesen, so viele Länder auch schon in den jungen Jahren bereisen zu können und miterleben zu dürfen.
Ja, das ist spannend, weil das habe ich mir nämlich auch überlegt. Ich bin jetzt selbst kein Leistungssportler, aber man hört es ja immer auch von zum Beispiel auch Tennisspielern, die reisen um die Welt, haben da ein Turnier. Und man denkt, die sehen jetzt die ganze Welt, die reisen, machen ihre Leidenschaft oder leben ihre Leidenschaft aus. Und ja, die sind so glücklich mit dem, was sie tun. Aber das, was dahinter steckt, diese Arbeit und vielleicht auch nicht das, was man selbst denkt, die bereisen jetzt das ganze Land oder so. Nein, die sind im Hotel, bereiten sich vor, haben Meetings, spielen dann auch noch, haben den Druck dann beim Spielen. Und das bekommt man halt von außen nicht so mit. Und ja, da wäre auch die Frage gewesen, du hast es schon gesagt, ihr habt schon ein bisschen was gesehen immer von den Ländern, aber bist du da irgendwie selbst noch die Motivation oder ja das Bedürfnis, nochmal in diese Länder zu reisen, wo du gespielt hast, um einfach mal nicht diesen Druck zu spüren von einem Wettkampf, sondern einfach die Reise auch genießen zu können?
Oh nee, ich muss gerade sagen, also eigentlich gerade eher nicht. Ich bin zwar schon jemand, der auch wirklich gerne in der Sonne ist und irgendwo, wo es wärmer ist, und wenn jetzt gerade so die dunklen Monate wieder beginnen, dann denke ich mir so, ach Mensch, dauert jetzt doch noch ganz schön lange, bis es wieder ins warme Gefilde geht. Mhm. Aber ich muss sagen, wir waren auch wirklich so viele unterwegs und es war wirklich an wenigen Tagen irgendwie abzuzählen, die man doch mal zu Hause war, sodass ich da mittlerweile auch jetzt gerade mit Familie zu Hause auch sehr genieße, zu Hause zu sein, und muss es jetzt auch nicht mehr mega weit weg sein. Also da habe ich sind auch gerne so Strecken, die wir mit Auto machen können oder wirklich nur mit kurzen Stops irgendwo hin. Da gibt es auch schöne Orte und da erkunden wir dann lieber Sachen neu.
Schön. Ja, das ist schön zu hören. Wir kommen nochmal zu einem weiteren Aspekt von mentaler Gesundheit oder mentaler Stärke. Ich habe auf einer Website gelesen, bei der Vorbereitung hier auf den Podcast, dass deine Oma gesagt hat, du darfst weinen, schreien, du darfst auch kurz zweifeln. Aber dann gehst du raus und kämpfst und holst dir, was du haben willst. Erläutere gern mal das Zitat.
Ja, das stimmt. Das ist schon wirklich lange, lange her, als sie das erste Mal zu mir gesagt hat. Aber es ist doch irgendwie im Kopf geblieben. Und letztendlich musste ich es auch oft durchziehen in den letzten Jahren, obwohl es mir auch dann immer wieder geholfen hat. Also es war jetzt schon, muss sagen, ich habe jetzt nicht mehr ganz genau mitgezählt. Ich glaube, es sind aber mittlerweile 10 oder 11 Operationen gewesen, die ich hatte, die natürlich dann auch immer wieder eine lange Pause hervorgerufen haben. Wenn man, ja, die meisten kennen es, die es noch nicht kennen, sehr schön, musste man nicht unbedingt erleben. Aber so eine Verletzung, also jetzt gerade, ich wurde jetzt im April zum Beispiel nochmal am Knie operiert, weil ich mich im Knie verletzt hatte, und bin immer noch in einer Aufbauphase, also ich darf immer noch keinen vollen Sport betreiben, bin jetzt gerade im Aufbautraining wieder, dass ich dann nächstes Jahr wieder voll spielen kann. Aber trotzdem zieht sich das jetzt schon seit einem halben Jahr her. Und wenn man mal so 8 Wochen musste ich jetzt auf Krücken laufen, 8 Wochen auf Krücken laufen, also das Bein nicht belassen konnte, dann verliert die Muskulatur auch ganz, ganz schnell an Volumen und dauert leider sehr, sehr lange, auch jetzt nicht mehr in meinen ganz so jungen Jahren wie früher, bis das wirklich wieder zurück ist. Und da steckt jedes Mal immer sehr, sehr viel Arbeit hinter, wieder zurückzukommen, wieder an dem Niveau anschließen zu können, wo man vorher war. Man verpasst Turniere, man verpasst tolle Events, wo man hätte dabei sein können, mitspielen können, was natürlich auch emotional immer schwer ist. Man lässt eine Partnerin im Stich, weil die sich dann für die Zeit eine neue Partnerin suchen muss, mit der sie weiterspielen kann, was natürlich auch emotional einen immer sehr zu schaffen macht. Und das sind doch immer wieder Situationen gewesen, wo ich dann gesagt habe, nee, jetzt aufhören will ich nicht. Also es gibt schon einen Weg, dass ich wieder zurückkomme und auch wenn es wieder viel Arbeit heißt und viel durchbeißen und powern und trainieren, ist das, was meine Oma mir damals auch schon immer gesagt hatte. Und da will ich auf jeden Fall wieder anknüpfen. Ich habe es jetzt irgendwie auch schon 10-mal geschafft. Ich werde es auch ein 11. Mal schaffen und danach muss ich ja auch irgendwann mal durch sein und komme verletzungsfrei durch meine restliche Karriere. Das rede ich mir dann auch mal ein. Von daher ist das ein Spruch, der ja für mich sehr, doch sehr präsent in den letzten Jahren immer wieder war, weil ich es einfach doch viele Rückschläge schon hatte.
Ja, an der Stelle toll, 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 ne, für die nächsten Jahre, Wettkämpfe auch. Du hast was Spannendes und Wichtiges gesagt. Ich wollte schon, habe schon die ganze Zeit diese Frage im Kopf gehabt, okay, warum tust du dir das an? Also viele andere fragen sich das dann vielleicht auch im engeren Kreis der Familie. Warum tust du dir das noch an? Warum schädigst du deinen Körper so mit dem Leistungssport auch? Aber ich glaube, was ich jetzt rausgehört habe, das kannst du gerne auch nochmal bestätigen, ist diese innere Motivation, diese intrinsische Motivation, wie es im Sportlerjargon heißt, und diese große Leidenschaft einfach für den Sport, für den Beachvolleyball in deinem Fall. Und das ist spannend, so diese Abwägung zwischen, okay, ich habe zwar das Risiko, dass ich mich verletze, aber auf der anderen Seite ist einfach diese Leidenschaft so groß, diese Passion, sage ich jetzt einfach mal, dieses Feuer, was in mir brennt, diesen Sport weiter auszuführen und auch dieses Emotionale einfach immer wieder zu bekommen, auch mit einer Partnerin das zusammen machen zu können. Ich glaube, das überwiegt und erzähl gerne nochmal von dieser Leidenschaft. Warum steht die über diesem Gedanken? Warum tue ich mir das an?
Eigentlich hast du es schon ganz schön gesagt. Also es ist auf jeden Fall in erster Linie meine Leidenschaft, mein Hobby, was ich als Privileg sehe, ist als meinen Beruf ausüben zu können. Und solange mein Körper, natürlich hat er auch Sachen davongezogen, die man jetzt sieht. Also wenn man mein Knie, glaube ich, sich genauer anguckt, dann sind da auch schon ein paar Knorpelschäden mittlerweile mit drin, die durch den Sport vielleicht nicht gekommen wären. Aber trotzdem genieße ich es immer noch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Mal Schmerztabletten schlucken muss, damit ich spielen kann. Das will ich definitiv nicht mehr. Da ist dann auch, wo ich dann gesagt habe, wenn das so ist, dann muss ich mit dem Sport aufhören. Aber solange ich durch harte Arbeit und hartes Training das immer noch schmerzfrei machen kann, macht es mir einfach zu viel Spaß, um zu sagen, ich höre damit auf. Und auch dieses Jahr, ich hatte ja 2015 schon eine Knie-OP, wo ich mich damals entscheiden musste, für welche OP-Variante ich machen lasse. Also da war auch der Meniskus kaputt und dann war die Rede davon, ich könnte ihn flicken lassen, was für die Zukunft besser wäre. Oder ich lasse ihn mir entfernen, dann bin ich nach 2 Wochen wieder fit und kann in die Olympia-Quali einsteigen. Und dadurch, dass ich die Zeit nicht hatte, habe ich mich damals entschieden, den Meniskus rausnehmen zu lassen und schnell wieder Sport machen zu können. Jetzt stand ich im April letztendlich wieder vor derselben Entscheidung. Und habe mich dann aber auch schon bewusst dafür entschieden, dass ich die OP-Variante nehmen lasse, was mein Knie längerfristig nicht so sehr belastet. Also die haben den Meniskus wieder flicken können, zusammengenäht, sodass er halt da als Puffer immer noch dienen kann. Musste dafür aber in Kauf nehmen, dass ich die restliche Saison, beziehungsweise jetzt ja immer noch nicht so weit bin, dass ich wieder Beachvolleyball gerade spielen kann, sondern noch 1-2 Monate brauchen werde. Ja. Aber da ist schon mittlerweile so der Fokus auch verschoben, dass ich sage, okay, die Gesundheit, ich will mit meinen Kindern auch noch Fußball spielen können und durch die Gegend rennen, da gucke ich schon, dass es, wie wichtig ist es gerade, diesen Sommer wirklich zu spielen oder macht es was aus, wenn ich jetzt, wie ich diesen Sommer gesagt habe, okay, ich verzichte diesen Sommer, gucke, dass ich da wieder richtig fit werde und längerfristig was vom Knie habe und habe mich dann schon jetzt für diese Variante entschieden, aber es ist trotzdem nicht so, dass ich sage, die andere damals 2015, dass ich es irgendwie bereue, dass ich es so gemacht habe. Das auf gar keinen Fall. Dafür wusste ich, was auf dem Plan steht und dass wir es dann natürlich mit der Goldmedaille bei Olympia und so versüßt haben, ist es auf jeden Fall was, was ich nicht bereue. Und so entscheidet man jedes Mal neu, welchen Weg man da gehen will. Und solange ich, wie gesagt, da schmerzfrei immer wieder spielen kann und der Körper so weiter mitmacht, bin ich damit zufrieden. Und ja, dafür mache ich den Sport so gerne.
Schön, ja. Ich glaube, wichtig ist auch, hinter seinen persönlichen Entscheidungen auch zu stehen und ja, halt auch alles, was damit einhergeht, halt zu akzeptieren. Und in dem Fall war es die Goldmedaille damals und jetzt in diesem Jahr war es für den Sommer halt kein Sport. Und was mich aber wirklich sehr gefreut hat, ist gestern der Instagram-Post von dir zu sehen, nächsten Sommer geht's mit Wettkämpfen auf jeden Fall wieder los. Und du hast es am Anfang auch kurz erwähnt. Ich fand es spannend auch, dass es ein Trainingslager mit den Nachwuchstalenten. Also erzähl gern deine Motivation da auch nochmal für warum machst du das?
Genau, also es ist schon so jetzt auch mit Familie zu Hause, dass ich, was ich erzählt habe, zwischendurch dieses wirklich international und Olympia angehen, ist man einfach so viel unterwegs, dass ich das jetzt gerade mit Familie zu Hause nicht mehr möchte. Möchte aber trotzdem meinen Sport weiter ausüben und habe jetzt mit Isabel Schneider, meiner neuen Partnerin für nächstes Jahr, eine langjährige Freundin auch von mir. Also ich freue mich da wirklich auch sehr drauf, mit ihr nächsten Sommer spielen zu können. Wir werden schon vermehrt auf der deutschen Tour spielen, also nicht mehr nach Brasilien, USA und sonst was fliegen, sondern ja, in die deutschen Städte reisen, was natürlich nicht mehr so viel Zeitaufwand ist und deutlich kürzere Strecken sind.
Ja.
Da aber tolle Turniere und wir haben einfach ein tolles Niveau in Deutschland und werden da echt gute Gegner auch haben, um da ja immer wieder spannende Matches haben zu können. Zudem sind wir aber beide an dem Punkt, wo wir sagen, wir wollen ein bisschen was zurückgeben. Also ich habe damals, als ich angefangen habe, Beachvolleyball eine Partnerin gehabt, Geske Bank, die schon länger international gespielt hat und die hat sich mir ein bisschen angenommen. Wir haben 1,5 Jahre zusammen gespielt und gesagt, pass auf, ich führe dich ran international, ich zeige dir, wie es abläuft, da Turniere zu spielen. Ich werde dich unterstützen, als Trainer auch immer wieder Feedback geben können auf dem Feld, weil man natürlich im Beachvolleyball jetzt auch kein Trainer, wenn man ein Spiel spielt, hat man Trainer, aber man hat die nicht am Feld dabei. Also die dürfen nicht im Spiel coachen, das ist nicht erlaubt im Beachvolleyball. Und da dann so eine erfahrene Spielerin an der Seite zu haben, die mir schon in jungen Jahren auch im Feld Feedback geben konnte, korrigieren konnte, hat mir enorm was weitergegeben oder mich weitergebracht, sodass ich gesagt habe, mittlerweile gehöre ich nicht mehr zu den jungen, unerfahrenen Spielern,
ja,
sondern ja auch schon zu den erfahreneren oder älteren Spielern. Und da möchte ich und habe, glaube ich, einfach sehr viel Erfahrung jetzt auch gesammelt in den letzten Jahren. Und die wollen wir weitergeben, sodass wir uns einfach für ein paar Turniere trennen werden auch, also auch mit anderen Nachwuchsspielerinnen spielen werden, mit denen wir aber auch regelmäßig jetzt trainieren werden. Wir werden mit denen auch mal ins Trainingslager fahren, um da einfach auch so die Verbindung ja neben dem Feld weiter aufzubauen, auch neben dem Feld mal für Fragen offenen Ohr zur Verfügung zu stehen, den Sachen mitzugeben, die uns belastet haben vielleicht, wo wir den vielleicht darauf vorbereiten können, wie man damit umgehen kann, aber auch einfach für Fragen zur Seite steht. Und ja, das hört sich nach einem richtig coolen Projekt an. Ich hoffe, dass die Nachwuchsspielerinnen da auch sehr, sehr viel rausnehmen können. Und wer weiß, vielleicht können wir in ein paar Jahren den einen oder anderen Nachwuchsspieler dann international zujubeln und dann ja, kann man sich auch ein Stück weit selber auf die Schulter klopfen und sagen, toll, dass man da ein Stück Helfer sein konnte.
Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist echt super wichtig, einfach die Erfahrung, die man selber macht, weiterzugeben. Und das ist ja auch wirklich eine Idee oder der Sinn auch hinter so einem Podcast, dass man einfach so eigene Erfahrungen, die ich jetzt mache oder halt von den Interviewgästen von mir in dem Sport, im jeweiligen Sport oder in dem Expertenbereich, wo sie tätig sind, auch weitergeben können, mit Tipps und Tricks weiterzuhelfen. Und ja, da bin ich auch immer, immer froh. Und was du auch gesagt hast, fand ich auch spannend mit dem Team dahinter. Also man ist ja nicht nur man ist auf dem Beachvolleyballfeld zusammen, man spielt zusammen. Aber ich glaube, es ist ja nicht nur dieses Spielen zusammen, sondern es ist auch der Aspekt dahinter. Einfach auch dieser Team Spirit, den zu haben. Und ich glaube, was du gesagt hast mit dem Trainingslager, ist spannend, dass man da vielleicht auch verschiedene Spiele oder so weiter zusammen macht, einfach zum Kennenlernen. Und es gehört, glaube ich, auch dazu. Und ich kenne es auch aus dem Fußball, da sind es halt ein paar Leute mehr. Aber ich glaube, Beim Beachvolleyball kann man noch eine stärkere Verbindung oder muss man sogar noch eine stärkere Verbindung auch dahinter aufbauen. Und ja, fand ich auch spannend, wie lief das so in deiner Zeit auch mit verschiedenen Partnerinnen auch natürlich auch zusammen. Ich glaube, es fängt immer von Neuem an. Man muss sich auch immer an den anderen Menschen gewöhnen. Vielleicht funktioniert es bei einem einfacher, beim anderen vielleicht schwieriger. Wie bist du das immer angegangen?
Ja, ich muss sagen, dass ich bislang schon immer einfach nach Leistung geguckt habe, beziehungsweise damals, wie meine erste Partnerin mit Giske Bank damals, wo ich natürlich dankbar war, dass sie mich daran führt. Dann war es nach 2012 so, dass dann sich von Laura die ehemalige Partnerin, mit der sie schon zweimal bei Olympia war, aufgehört hatte und demnach Laura sich eine neue Partnerin gesucht hatte und mich dann gefragt hat, ob ich mit ihr das Projekt 2016 Olympia angehen möchte. Da musste ich natürlich nicht lange überlegen, sondern habe sofort gesagt, ja, auf jeden Fall. Also besser geht's nicht. Muss aber auch dazu sagen, bis dahin kannte ich Laura nicht. Also wir haben, glaube ich, ein, zweimal gegeneinander gespielt, aber nur als Gegner auf dem Feld gestanden. Ansonsten waren wir auf verschiedenen Turnieren unterwegs, sodass ich da eigentlich sie persönlich überhaupt nicht kannte. Und ich hatte es vorhin auch schon mal angedeutet, es war schon so, dass wir uns dann im ersten Jahr irgendwie kennengelernt haben und festgestellt haben, dass wir jetzt gar nicht so viele Gemeinsamkeiten haben und da jetzt keine mega Freundschaft draus geworden ist, sondern wirklich eher wie eine Geschäftsbeziehung war, womit man auch erstmal umgehen musste, wo wir dann auch mit der Sportpsychologin viel dran gearbeitet haben, um das so hinzunehmen und zu akzeptieren und auch die Unterschiedlichkeiten uns das eher zum Vorteil gemacht haben und versucht haben, die Unterschiedlichkeiten aufs Feld zu bringen, wo wir uns einfach sehr gut ergänzen konnten. Und ich denke, das haben wir sehr, sehr gut geschafft. Aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, ich spiele jetzt so mit der ich mich richtig gut verstehe, sondern da ging es eher immer nach den sportlichen Fähigkeiten, was zusammenpasst. Danach die Partner waren ja dann auch eher schon Richtung Nachwuchspartnerin, beziehungsweise ein bisschen höher, Annalena Grüne, mit der ich gespielt habe. Ja, wo man schon immer, jeder ist individuell, jeder ist unterschiedlich und man muss gucken, wie man da dann zusammenpasst, wie es für beide harmoniert und letztendlich das Wichtigste dann doch nachher ist, dass man die Leistung auf dem Feld zusammenbringt. Für mich jetzt auch neu, dass ich tatsächlich das erste Mal, wo ich vorher mit Isa, mit der ich jetzt nächstes Jahr spiele, wirklich jetzt seit Jahren kenne und weiß, dass wir seit Jahren gut befreundet sind. Von daher ja, bin ich ganz gespannt, wie das sein wird, aber freue mich auf jeden Fall drauf und glaube, dass es auf und neben dem Feld auch sehr, sehr viel Spaß machen wird.
Schön, das ist nochmal eine andere Erfahrung und ja, wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg, das kann ich jetzt schon mal sagen. Und um das Thema Beachvolleyball vielleicht jetzt mal abzuschließen, nochmal, du hast erwähnt, beim Training ist es, willst du es nicht mehr weitermachen, wenn es darauf hinausläuft, dass du Schmerzmittel nehmen musst. Bedeutet, Gesundheit ist dir wichtig und du referierst ja auch über das Thema Gesundheit, bist da als Speakerin unterwegs. Was bedeutet denn für dich genau dieser Begriff der Gesundheit?
Ja, also schon mittlerweile, ich glaube, das ist auch normal, dass man in jungen Jahren über Gesundheit anders nachgedacht hat, als man dann irgendwie doch wenn man etwas älter wird, also alt bin ich ja noch lange nicht natürlich, aber erfahrener wird, weiß man schon, wie Gesundheit zu schätzen und dass es auch toll ist, dass man sich schmerzfrei bewegen kann, dass man froh darüber ist, dass man irgendwelche Krankheiten nicht hat, die vielleicht andere Menschen belasten und die das ein Leben lang mit sich rumschleppen müssen, dass man da schon, dass Gesundheit schon ein größeres Thema wird, so im Allgemeinheit. Aber ich glaube, dass man da auch gerade als Sportler ein sehr, sehr gutes Gefühl für hat, bis wo sind meine Grenzen, was geht noch und wann wird zu viel. Mir ist klar, dass ich, auch wenn ich, selbst wenn ich keinen Sport mehr mache, gibt es Tage, wo ich vielleicht doch mein Knie einfach mal merke und das auch einfach mal wehtut. Aber das ist für mich, das kann auch ohne Sport passieren, dass man irgendwo mal, keine Ahnung, sich irgendwas einklemmt am Rücken und auf einmal Schmerzen hat und sich nicht bewegen kann. Also solche Tage gibt es auf jeden Fall und das ist für mich okay. Aber es wäre jetzt für mich, wie ich 2019, habe ich ja mal vorzeitig meine Karriere beenden müssen, weil es einfach körperlich gar nicht mehr ging und ich da einfach an einem Punkt war, wo ich nur noch mit Schmerztabletten trainieren konnte, beziehungsweise jedes Training abbrechen musste, weil es einfach schmerzmäßig nicht mehr ging. Und das war eine Erfahrung für mich, wo ich sage, das will ich auf gar keinen Fall nochmal machen. Und wenn es da nochmal hingehen sollte, dann ist es dann auch mit dem Sport einfach vorbei. Aber ja, davon bin ich eigentlich gerade recht weit weg und deswegen freue ich mich auf das, was kommt.
Schön, ja, vielleicht auch um diese Tipps und Tricks nochmal hier weiterzugeben, die ich erwähnt habe, welche Ratschläge würdest du denn Menschen geben, die generell ihre Gesundheit auch etwas Gutes tun wollen?
Ja, Gesundheit kommt ja doch in vielen Facetten vor. Also
Das ist
wo
der Punkt, ja.
natürlich ist es jetzt nicht nur Sport treiben, ist definitiv auch nicht gesund.
Ja.
Da machen die Gelenke irgendwann kaputt, da zählt viel zu. Ernährung natürlich, Stress, Bewegung im Alltag trotzdem gut. Ich würde immer sagen, alles ein bisschen ausgewogen. Also ich kann nicht jeden Tag, keine Ahnung, eine Flasche Wein trinken, weil es mir schmeckt und mich nicht bewegen und ganz viel Schokolade essen. Das ist definitiv auch nicht gesund, aber trotzdem würde ich auch nicht sagen, dass man auf alles verzichten muss, sondern alles im Rahmen, was man auch gerne macht, kann man in den Rahmen auch zu sich nehmen und ansonsten gucken, dass alles andere trotzdem stimmt dazu. Und wenn ich irgendwie 8 Stunden am Schreibtisch gerade saß, weil ich da arbeiten musste, dann ist es danach vielleicht doch nochmal der Spaziergang oder Schwimmen gehen oder irgendein Hobby finden, wo man sich dann doch nochmal ein bisschen bewegt, um da zu gucken, dass der Ausgleich nachher stimmt und da ist.
Schön. Ja, wir kommen nochmal zum Abschluss. Kurz nochmal zum Beachvolleyball und zur Verbindung zu dem, was wir eben behandelt haben. Wie haben denn deine Erfahrungen dir im Beachvolleyball über die Jahre geholfen, außerhalb des Sports auch mit den Dingen, den Herausforderungen des Lebens, Alltages auch umzugehen oder besser zurechtzukommen oder ja, vielleicht gab es auch schwierigere Dinge. Erzähl da gerne mal.
Ja, schöne Frage. Also ich glaube schon, dass man ein paar Sachen aus dem Sport mitnimmt ins normale Leben. Also von Disziplin, Pünktlichkeit, auch mal Sachen machen, die einem nicht gefallen. Also wenn ich irgendwie montags morgens um 8 Uhr eine Stunde laufen gehen musste im Dauerregen, war das jetzt definitiv keine meiner Lieblingseinheiten, die irgendwie absolviert werden musste. Aber trotzdem wusste ich, dass sie erledigt werden müssen und gemacht werden müssen. Und so gibt es auch im Alltag natürlich Sachen, wo man sagt, boah, eigentlich keine Lust, aber irgendwie ist man es dann auch gewohnt, das dann irgendwie jetzt einfach durchzuziehen, weil es gemacht werden muss. Wo ich sage, das habe ich mit Sicherheit mit übernommen. Ich hatte vorhin schon mal erzählt, dass wir doch recht viel selber organisieren mussten im Beachvolleyball. Auch das hilft mir gerade ganz gut mit den Drillingen zu Hause, dass man da doch viel Orgakram auch hat und guckt, dass man irgendwie alles unter einen Hut bekommt, was mir sehr hilft. Und ja, mit vielen Drucksituationen, Stresssituationen hat man irgendwie auch gelernt, im Sport umzugehen. Und auch die Situation kommt natürlich im Alltag immer wieder zu Hause vor, wo man ja meistens doch immer ganz gut dann auch durchkommt.
Schön, super. Dann sind wir auch schon am Ende angelangt von dem Interview. Ich danke dir herzlich für deine Zeit
Sehr
und ja auch
gerne.
für deine Inspiration im Beachvolleyball, im Profileistungssport und wünsche, wie gesagt, auch schon viel, viel Erfolg für die weitere Zeit. Und ich verfolge auf jeden Fall dein Tun und ich freue mich auf alles, was kommt.
Vielen lieben Dank. Hat Spaß
Super.
gemacht.
Super. Genau, du darfst tatsächlich noch kurze Abschlussworte gerne an die Zuschauer richten, was dir gerade in den Kopf kommt. Einfach zum Abschluss des Gesprächs und dann haben wir es auch geschafft für heute.
Was kommt mir gerade? Ich habe eigentlich tatsächlich gerade gedacht, ich freue mich auch schon auf sehr, was kommt auf nächstes Jahr. Also wer im Beachvolleyball mal vorbeischauen möchte, uns verfolgen will, dann schaltet gerne ein oder kommt gerne mal vorbei. Ist doch immer wieder ein tolles Event und wir freuen uns, von einer tollen Kulisse nächstes Jahr performen zu dürfen.
Genau. An die Zuschauer kommt gerne vorbei, schaut gerne zu. Danke auch euch Zuschauer gerne fürs Zuhören. Kommentiert gerne, liked gerne den Podcast, verfolgt ihn weiter. Ich freue mich über euer Zuhören immer wieder. Freue mich auch über Feedback und wie gesagt, danke Kira und habt noch eine gute Zeit.
Danke, du auch.
Ciao.
Ciao.